Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Coop darf die Carrefour-Verkaufsflächen übernehmen. Die Wettbewerbskommission formuliert allerdings gewisse Auflagen. Bioprodukte sind in der Schweiz weiterhin sehr gefragt. Die Branche setzt inzwischen 1,3 Milliarden um. Die Erfolgsmeldungen aus der Schweizer Wirtschaft halten an. Heute war die Reihe an Swiss Life, Ringier und OC Oerlikon. Aber die Finanzwelt steckt in der Krise, der Rest der Wirtschaft vielleicht bald mit. Und keiner scheint recht zu wissen, was zu tun ist. Was wäre allenfalls aus der Geschichte zu lernen? Der Wirtschaftshistoriker Tobias Strahmann ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Karin Pritsch.
Die Schweizerische Wettbewerbskommission WEKO erlaubt Coop die Übernahme der Carrefour-Verkaufsstellen nur mit Auflagen. Insbesondere darf Coop den eigenen Lieferanten nicht verbieten, noch andere Detailhändler zu beliefern. Weiter darf Coop während maximal 6 Jahren keinen anderen Lebensmittelhändler übernehmen. Coop kritisiert diese Auflagen scharf und spricht von einer nicht nachvollziehbaren, interventionistischen Haltung der Wettbewerbshüter. Trotzdem wolle man die Auflagen erfüllen, obschon eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht gute Erfolgschancen hätte, schreibt Coop in einer Mitteilung. In der Schweiz sind Bioprodukte weiterhin sehr beliebt. Die Branche machte im vergangenen Jahr knapp 1,3 Milliarden Franken Umsatz. Das sind 7,7% mehr als im Vorjahr. Mit 9% besonders markant war das Wachstum in der Westschweiz. Coop und Migros verkaufen 3/4 der Bioprodukte. Am häufigsten gehen Bio-Eier und Bio-Gemüse über die Ladentische. Gesunken ist hingegen die Zahl der Biobetriebe. Gut 10% aller Betriebe in der Schweiz arbeiten nach biologischen Kriterien. Zum ersten Mal seit 2 Jahren ist in der Schweiz wieder ein Fall von Vogelgrippe festgestellt worden. Forscher entdeckten das hochansteckende H5N1-Virus bei einer Tafelente auf dem Sempacher See, und zwar im Rahmen des Überwachungsprogramms. Dies meldet das Bundesamt für Veterinärwesen. Für die Behörden drängen sich trotz des neuen Vogelgrippefalles keine zusätzlichen Maßnahmen auf, wie etwa ein Freilandhaltungsverbot. Es sei wenig wahrscheinlich, dass die Vogelgrippe in einen Geflügelbetrieb rund um den Sempacher See eingeschleppt werde. Die größte Schweizer Lebensversicherung, die Swiss Life, hat letztes Jahr den Gewinn um über 40% gesteigert. Er belief sich auf gut 1,3 Milliarden Franken. Die Einnahmen aus den Prämien stiegen ebenfalls kräftig, und zwar um 10%. Der Technologiekonzern OC Oerlikon hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 20% gesteigert auf 5,6 Milliarden Franken. Der Reingewinn betrug 319 Millionen Franken, das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von gut 4%. Das Schweizer Medienunternehmen Ringier hat im letzten Jahr über 50% mehr verdient als im Vorjahr. Mit gut 100 Millionen Franken wurde ein Rekordgewinn ausgewiesen. Der Umsatz von Ringier lag bei fast 1,5 Milliarden Franken, er legte um 9% zu. Der Schweizer Velohandel hat im vergangenen Jahr insgesamt 314.000 Velos verkauft. Das sind 5% mehr als im Vorjahr. Gesamthaft am meisten verkauften die Händler das Mountainbike, nämlich 142.000 Stück. Das größte Wachstum gab es aber bei den Elektrovelos. Hier wurden 5.800 verkauft, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Insgesamt gibt es in der Schweiz 3,9 Millionen Velos. Im Konflikt zwischen den irakischen Sicherheitskräften und den Anhängern des radikal-Schiiten-Predigers Muqtada al-Sadr gibt es weitere Todesopfer. Sicherheitskräfte haben in der Nacht auf heute bei Kämpfen in der Stadt Kut 40 Sadr-Anhänger getötet. Auch 4 Polizisten seien ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. 75 Aufständische seien verletzt worden. Auch in der Nähe der irakischen Stadt Basra kam es erneut zu heftigen Kämpfen. Dort sprengten die Extremisten eine Ölpipeline in die Luft. In München wird die geplante 35 Kilometer lange Transrapid-Magnetbahn nicht gebaut. Der Grund sind die massiv gestiegenen Kosten. Das hat Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee bekannt gegeben. Die Bahn hätte die Strecke zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und dem Flughafen verkürzen sollen, von bisher gut 45 auf noch 10 Minuten. Die Züge hätten über 350 Kilometer pro Stunde fahren können. Bisher wurden mit Kosten von 1,8 Milliarden Euro gerechnet. Diese hätten sich nun aber fast verdoppelt. In der ostfranzösischen Stadt Charleville-Mézières hat der Prozess gegen den Serienmörder Michel Fourniret und dessen Frau begonnen. Der 65-jährige Fourniret hat gestanden, zwischen 1987 und 2001 in Belgien und Frankreich 7 Mädchen und junge Frauen vergewaltigt und getötet zu haben. Seine um 6 Jahre jüngere Frau half ihm, die Opfer in die Falle zu locken. In einem Fall beteiligte sie sich an einem Mord. Fourniret werden mehrere weitere Morde vorgeworfen, weshalb ein zweiter Prozess vorbereitet wird. Auf Zypern hat die Regierung das Wasser rationiert. Der Grund, es ist extrem trocken. Ab morgen gilt für die Bevölkerung der Stadt Nikosia, fließendes Wasser gibt es nur noch jeden zweiten Tag, nur während 12 Stunden. Der Tourismus ist als wichtiger Wirtschaftszweig von der Wasserrationierung in Nikosia ausgenommen.
Wirtschaftsthemen bestimmen also die Aktualität dieses Tages. Coop darf die Carrefour-Verkaufsflächen übernehmen, die Nachfrage nach Bioprodukten steigt weiter und Swiss Life meldet Rekorde. Wir liefern Hintergrundinformationen zu den Entwicklungen in der Versicherungsbranche, auf dem Biomarkt und im Detailhandel und weiter. In Frankreich hat der Prozess in einer scheußlichen Sache begonnen. In Simbabwe ist am Samstag Wahltag, der 84-jährige Diktator versucht es mit aller Macht nochmals. In der Schweiz ist man sich einig, 0-4 ist ein Klopf, fragt sich, ob es der sprichwörtliche zur rechten Zeit war. Und was lehrt uns die Geschichte? Was ist aus dem Geschehen in vergangenen Zeiten zu lernen? Mit Blick auf die aktuelle Finanzkrise stellen wir diese alten Fragen neu. Gast im Tagesgespräch ist Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker an der Universität Zürich. Coop darf die 12 Schweizer Filialen der Supermarktkette Carrefour übernehmen. Die Wettbewerbskommission WECO knüpft ihre Zustimmung jedoch an Bedingungen. So darf Coop zum Beispiel keine Lieferanten mehr verpflichten, exklusiv nur sie zu beliefern. Wie ist der Entscheid der WECO einzuordnen? Wird dadurch der Wettbewerb im Detailhandel gestärkt? Der Bericht von Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Die Wettbewerbskommission hatte keine andere Wahl, als die Übernahme von Carrefour durch Coop zu genehmigen. Dies sagt Professor Rainer Eichenberger, Wettbewerbsspezialist an der Universität Freiburg.
Es gab praktisch keine andere Möglichkeit, als den Verkauf zu erlauben, weil es keine Alternative gab für Carrefour, die Geschäfte sonst irgendwie an eine andere Firma zu verkaufen, und es war unmöglich, die so weiter zu betreiben.
Jetzt kann Coop also loslegen. Der Großverteiler will alle 12 Carrefour-Filialen in den nächsten Monaten in große Coop-Läden umbauen. Vordergründig wird aus Carrefour also Coop, ein Marktteilnehmer, verschwindet. Hinter den Kulissen aber muss Coop 3 Auflagen erfüllen. Lieferanten dürfen nicht gezwungen werden, nur Coop zu beliefern. 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche muss Coop abtreten, wenn sich dafür ein Käufer findet. Und Lieferanten, die bis jetzt ihre Produkte an Carrefour verkaufen konnten, sollen von Coop nach Möglichkeit übernommen werden. Bei Coop nimmt man diese Auflagen zur Kenntnis. Mediensprecherin Susanne Erdösch.
Die Auflagen, mit diesen müssen wir leben. Wir können das nicht verstehen. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Markt in der Schweiz spielt.
Denn Coop kenne sowieso keine Exklusivverträge und der Verkauf von Ladenfläche bringe nur Unsicherheiten fürs Personal, aber kaum mehr Wettbewerb, argumentiert der Basler Detailhändler. Lob bekommt die WECO hingegen von Wettbewerbsspezialist Rainer Eichenberger. Er hält die Auflagen für sehr gelungen.
Ich denke, es sind sehr vernünftige Auflagen. Insbesondere, dass eben auch die Exklusivverträge möglichst abgeschafft werden, so dass einerseits natürlich Aldi und Lidl es leichter haben, auch Lieferanten zu finden und dann vor allem auch allfälligerweise neue Markteintreter eben leichtere Wege finden, auch einzukaufen und Lieferanten zu finden.
Vor allem der Markteintritt von Lidl bringe einen Wettbewerbsschub, so Eichenberger. Denn der Discounter, der im nächsten Jahr in der Schweiz startet, setzt wie Coop auf Markenartikel. Dafür muss Lidl Lieferanten finden, die nicht an Coop gekettet sind. Das Verbot von Exklusivverträgen ist übrigens nichts Neues. Die WEKO hat der Migros schon bei der Übernahme von Denner die Auflage gemacht, Händler nicht an sich binden zu dürfen. Mit den Auflagen an die beiden Großverteiler ist nun gewährleistet, dass es neben Coop und Migros auch genügend Platz für andere hat.
Die Nachfrage nach Bioprodukten wächst, zeigen die neuesten Zahlen von BioSwiss. Wo der Markt boomt, da drängen auch Anbieter auf den Markt, könnte man meinen. Doch im Schweizer Biomarkt gilt diese Wirtschaftsregel offensichtlich nicht. Im Gegenteil, die Zahl der Biobetriebe ist 2007, wie schon im Jahr zuvor, weiter zurückgegangen. Wie kommt das? Erklärungen im Bericht von Elmar Plotzer.
Vor allem Eier, Gemüse und Früchte aus biologischer Produktion wurden zeitweise zur Mangelware. Die Schlussfolgerung von Jacqueline Forster, der Pressesprecherin des Dachverbandes BioSwiss.
Von dieser Knappheit her könnten wir sehr gut einige hundert Biobetriebe mehr brauchen. Und wir hoffen sehr, dass sich wieder mehr Bauern auch überzeugen lassen und Biolandbau betreiben.
Aber eben, die Zahl der Biobauern geht zurück. In den letzten beiden Jahren haben im Schnitt jede Woche 4 Biobauern das Knospenlabel abgegeben. Eine Erklärung dafür sieht Jacqueline Forster im Strukturwandel. Denn wie in der konventionellen Landwirtschaft bewirtschafteten auch im Biosegment immer weniger Bauern immer größere Anbauflächen. Stefan Jaun, der stellvertretende Chefredaktor des Schweizer Bauer, sieht noch einen weiteren Grund, weshalb gewisse Biobauern aufgeben. Nicht alle Biobauern seien nämlich überzeugte Idealisten.
Das zeigt sich auch im Gespräch mit Bioberatern oder Biokontrolleuren, dass jetzt eher Betriebe aussteigen, die eine strenge Kosten-Nutzen-Kalkulation gemacht haben für ihren Betrieb und jetzt sehen mit einer schwindenden Preisdifferenz zwischen Bio und Nicht-Bio, dass es für sie attraktiver ist, finanziell wieder aus dem Biolandbau auszusteigen.
Denn anders als in den 90er Jahren ist Biolandwirtschaft nicht mehr automatisch mit deutlichen Gewinnen verbunden. So ist beispielsweise der Preis für Biomilch kontinuierlich zurückgegangen. Und viele Biobauern sehen sich jetzt mit einem neuen Problem konfrontiert. Laut einer neuen Richtlinie, die vom europäischen Recht übernommen wurde, muss auch das Tierfutter zu 100% aus biologischer Produktion stammen. Bisher durfte eine kleine Menge konventionellen Futters dazugekauft werden.
Diese verschärfte Futterrichtlinie ist vor allem für Betriebe im Berggebiet ein Problem, weil sie müssen in Zukunft ihr Futter teurer zukaufen aus dem Tal. Was zu erwarten ist, dass sicher noch einmal, ich kann nicht sagen wie viel, aber ein Anteil der Betriebe aussteigen wird wegen diesen verschärften Richtlinien.
BioSwiss findet die strenge Richtlinie für das Tierfutter eigentlich richtig, denn sie stärke die Glaubwürdigkeit der Biolandwirtschaft. Jacqueline Forster räumt aber ein, nicht alle Biobauern seien begeistert.
Ja, es ist tatsächlich so, diese neue EU-Fütterungsvorschrift, die sorgt für rote Köpfe, die drückt wirklich auch auf die Biobauern.
Denn momentan sei gar noch nicht genügend Tierfutter vorhanden. Der Dachverband BioSwiss suche in dieser schwierigen Situation nach einer Lösung.
Wir haben bereits im vergangenen Jahr mit dem Bundesamt für Landwirtschaft eine Übergangslösung gefunden, bis zum 1. April 2009, also noch etwa ein knappes Jahr. Jetzt sind wir aber daran, diese Übergangsfristen zu verlängern.
Das Problem der schwindenden Biohöfe könnte so zwar entschärft werden. Doch um Bauern neu für den Biolandbau zu begeistern und so die Nachfrage zu befriedigen, dazu wird es weitere Maßnahmen brauchen.
Den grossen Schweizer Versicherungskonzernen geht's gut, Finanzkrise hin oder her. Zurich Financial Services, Baloise oder heute auch Swiss Life, alle können steigende Gewinne bekannt geben und alle melden, dass sie im vergangenen Jahr mehr Versicherungsprämien eingenommen haben als im Jahr vorher. In der Schweiz ist freilich ein solches Wachstum kaum noch möglich. Deshalb zieht es Swiss Life und Co. auf der Suche nach Wachstumsmöglichkeiten vermehrt ins Ausland. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Den Schweizer Versicherungen wird es zu eng im Heimmarkt Schweiz. Ausländische Konzerne wie etwa AXA Winterthur drängen ins Revier und der Kampf um Prämieneinnahmen ist ohnehin schon groß. Kommt hinzu, dass in der Schweiz fast alles, was sich versichern lässt, schon versichert ist. Lucius Dürr vom Schweizerischen Versicherungsverband.
Die Schweizer sind das bestversicherte Land der Welt. Von dort her ist es notwendig, dass unsere Gesellschaft, vor allem die international ausgerichteten, im Ausland wachsen.
Der Schritt ins Ausland ist vielversprechend für die Schweizer Versicherungen. Das sagt René Locher, Analyst bei der Privatbank Saloppenheim.
Der Schweizer Markt ist momentan in einem Zustand, wo man gut leben kann, aber nicht sehr gut. Der Markt wächst mit rund 2-4%. Und darum schauen viele Schweizer Versicherer über die Grenzen raus, sei das zum Beispiel nach Deutschland oder dann vor allem auch nach Osteuropa, wo Wachstumsraten von bis zu 20% erzielt werden.
Diese Märkte haben einen Aufholbedarf, was Versicherungen angeht. Zum Beispiel die berufliche und die private Vorsorge oder auch Sachversicherungen sind dort noch wenig verbreitet. Für Versicherungskonzerne wie Zurich Financial Services, Baloise oder Swiss Life gibt es verschiedene Wege, um im Ausland Fuß zu fassen. Der klassische Weg ist, man kauft sich eine kleinere Versicherungsgesellschaft vor Ort. Einen unkonventionellen Weg hat Swiss Life gewählt. Sie hat mit dem Finanzberater AWD eine Vertriebsgesellschaft gekauft, also eine Verkaufsmannschaft, die nun auch Swiss Life Versicherungen betreibt. Denn AWD berät ihre Kunden in Finanzangelegenheiten, wenn es also darum geht, das Privatvermögen optimal anzulegen oder für den Lebensabend finanziell vorzusorgen. Dass es attraktiv ist, ins Ausland zu expandieren, haben nicht nur die Schweizer Konzerne entdeckt. René Locher von Saloppenheim zu Osteuropa.
Es fällt wirklich auf, dass zum Beispiel eine deutsche Allianz, eine italienische Generali oder auch Aegon ING aus den Niederlanden, die sind hier bereits seit Jahren vertreten, haben sich hier eine Vormachtstellung aufgebaut und von dem her gesehen, muss ich ganz klar sagen, dass die Schweizer Versicherer hier ein Defizit haben.
Ein Defizit, weil die Schweizer Konzerne in den letzten Jahren vor allem mit sich selbst beschäftigt waren. Es wurden Kosten gesenkt, Stellen abgebaut, Restrukturierungen durchgeführt. Jetzt, wo die Schweizer Versicherer fit getrimmt sind, können auch sie wieder vermehrt im Auslandgeschäft mitmischen. Und das tun sie auch.
Vor dem Geschworenengericht im nordfranzösischen Charleville-Mézières hat am Vormittag ein außerordentlicher Prozess begonnen, der gegen den mutmaßlichen Serienmörder Michel Fourniret. Der 65-Jährige hat im Verlauf der Untersuchung gestanden, 7 junge Frauen entführt, vergewaltigt und getötet zu haben. Aus Paris, Philipp Schottmann.
Die französischen Medien berichten seit Tagen in allen Details über die Vorbereitungen zu diesem Prozess und den emotionalen Superlativen über die kriminellen Hintergründe. Der Teufel stehe vor Gericht, schrieb die Zeitung Le Parisien und zitierte einen Satz des Angeklagten. Er sei schlimmer als der belgische Kindermörder Marc Dutroux, soll Fourniret seinem letzten Entführungsopfer in Belgien gesagt haben, dem es gelungen war zu entkommen und die Polizei zu alarmieren. In Untersuchungshaft gestand der mutmaßliche Serienmörder 7 Fälle, den Ermittlungsbeamten zeigte er nach und nach Tatorte, an denen er die Leichen seiner Opfer vergraben hatte, Mädchen und junge Frauen im Alter zwischen 12 und 22 Jahren aus Frankreich und Belgien. Die Ermittler beschreiben den 65-Jährigen als autoritär und narzisstisch und stellen fest, dass er keinerlei Reue zeige. Fourniret arbeitete als Forstarbeiter und Angestellter in Sozialdiensten, er wird als hochintelligent beschrieben. Angeklagt ist Fourniret nun wegen der 7 Entführungen, Vergewaltigungen und Morde, die er in Untersuchungshaft gestanden hat. Es geht dabei um einen Zeitraum von Ende der 80er Jahre bis zur Jahrtausendwende. Die Ermittler öffneten aber nach und nach auch die Akten von mehr als einem Dutzend weiterer ungeklärter Sexualmorde der letzten Jahre und fahndeten nach Hinweisen auf eine mögliche Schuld Fourniret. In 2 Fällen wurde unlängst ein formelles Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet. Mit angeklagt vor Gericht ist Fournirets Frau, die in Verhören ihrerseits gestanden hat, sie habe ihm geholfen, seine Opfer in die Falle zu locken. Bereits in den 60er Jahren war Fourniret wegen sexueller Belästigung Minderjähriger bestraft worden. In 2 Monaten wird ein Urteil erwartet des Geschworenengerichts in der Ardennenstadt Charleville-Mézières, das heute Vormittag zum Prozessbeginn belagert war von hunderten Medienleuten aus halb Europa.
Bei den Wahlen in Simbabwe im südlichen Afrika steht am kommenden Samstag viel auf dem Spiel. Der amtierende Präsident Mugabe will trotz seines hohen Alters von 84 Jahren die Zügel der Macht weiter in seinen Händen behalten. Doch seine zwei wichtigsten Herausforderer könnten der 28-jährigen Herrschaft Mugabe sein Ende machen. Aber was auch immer die Wahlen in Simbabwe bringen, die möglichen Szenarien versprechen wenig Gutes. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Simbabwes Bevölkerung erlebt die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit des Landes vor 28 Jahren. Die Bäuerin, die ein paar Tomaten auf dem Markt verkaufen konnte, trägt ihren Korb auf dem Kopf mit Geldbündeln gefüllt nach Hause. Doch die Scheine sind kaum etwas wert. 1 Million Simbabwe-Dollar entspricht gerade mal 2 Rappen. So reicht das Geld höchstens für etwas Mais und Kochfett, falls diese gerade mal erhältlich sind. Die Mehrheit der Menschen in Simbabwe darbt. Ihre Lebenserwartung ist binnen weniger Jahre von 45 auf 35 Jahre gesunken. Wie hohn mutet es daher an, wenn Mugabe ihnen zuruft, lasst uns Simbabwe wieder auf die Beine bringen.
Let's get Zimbabwe working again.
Und geradezu erschreckend ist Mugabes Stottern auf die Frage des Al Jazeera-Journalisten, wie er die Wirtschaft sanieren wolle.
We have been talking about the turnaround. I can't give you the whole story of what we are trying to do.
Er habe vom Wiederaufschwung gesprochen. Er könne hier nicht die ganze Story erzählen, was er zu tun versuche. Es gehe zuerst darum zu versuchen, dem Volk Erleichterung zu verschaffen.
To give relief to our people, first and foremost.
Und er werde siegen. Er werde immer siegen, sagt Mugabe.
We will win. We will be winning all the time.
Tatsächlich ist die Möglichkeit sehr groß, dass Mugabe einmal mehr zum Sieger der Wahlen erklärt wird, auch wenn die Mehrheit der Wahlberechtigten ihn nicht wählt. Den Sieg werden seine Getreuen in der Wahlbehörde mit Manipulationen bewerkstelligen, wie schon 2002. Der damals um seinen Sieg betrogene Morgan Tsvangirai tritt auch jetzt wieder gegen Mugabe an. Doch auch seine Argumentation wirkt hilflos. Die Bevölkerung stehe hinter ihm. Es werde Mugabes Partei schwerfallen, dies zu unterdrücken, meint Tsvangirai gegenüber der BBC.
I have no doubt that we have overwhelming support. In fact, ZANU-PF may actually find this difficult to suppress.
Er habe die Unterstützung des Volkes und die Wahlmanipulationen verfälschten diesen Volkswillen. Doch er hoffe, gegen diese sehr gut möglichen Manipulationen vorgehen zu können.
Although we have the support of the people, we don't manage the election. And that manipulation then undermines the will of the people.
Mugabe hat wiederholt geäußert, dass er es niemals dulden werde, dass Tsvangirai das Land regiere. Und seit sein einstiger Parteigenosse und Finanzminister Simba Makoni auch gegen ihn antritt, formuliert Mugabe es so: Es werde in Simbabwe keinen Machtwechsel geben, solange er lebe. Die Spitzen der Armee und der Polizei haben denn auch offen erklärt, sie würden eine Niederlage Mugabes nicht akzeptieren. Die Aussichten für Simbabwe sind also alles andere als rosig. Lässt sich Mugabe zum Wahlsieger erklären, und das ist das wahrscheinlichste Szenario, drohen gewaltsame Proteste wie in Kenia. Mugabe hat deshalb die Armee in Alarmbereitschaft versetzt. Lässt die Wahlbehörde eine Niederlage Mugabes zu, und dies könnte möglich werden, da die Kandidatur von Simba Makoni die Regierungspartei gespalten hat, lässt die Wahlbehörde eine Niederlage Mugabes also zu, wäre eine Auseinandersetzung innerhalb des Regierungslagers, auch mit Waffen, nicht mehr auszuschließen. Simbabwes Situation könnte mit den Wahlen noch schwieriger werden als bisher.
Ein 0-2, eine ehrenvolle Niederlage, hätten wir vielleicht noch verkraftet. Doch nach dem gestrigen 0-4 gegen Deutschland bleibt nur Katzenjammer. 10 Wochen vor der Euro ist die Schweizer Fußballnation am Boden. Im Studio ist jetzt Freddy Hunkeler, unser Spezialist für die Nationalmannschaft, die er schon über 20 Jahre beobachtet. Freddy Hunkeler, gibt es noch einen Funken Hoffnung, dass unsere Mannschaft am Turnier selbst irgendetwas zustande bringt?
Zweifellos mehr als einen Funken, denn das Heimrecht, die Europameisterschaft im eigenen Land, die Stimmung, die dann entstehen wird, die Euphorie zweifellos auch auf das Eröffnungsspiel gegen Tschechien, da spielen diese Resultate, glaube ich, nicht so eine Rolle. Da wird sicher einiges noch bewegt in der Mannschaft und die Mannschaft lässt sich natürlich davon auch tragen.
Auch die deutsche Mannschaft hat in der Vorbereitung auf ihre WM vor 2 Jahren nicht nur überzeugt, hat dann aber ein gutes Turnier gespielt. Was haben die Deutschen denn damals in diesen ihren letzten Wochen noch gemacht?
Dieses Argument hört man in der Schweizer Mannschaft sehr, sehr oft, fast etwas zu viel, was die Deutschen da fertiggebracht haben. Die haben bis zum Eröffnungsspiel gezittert und den Kopf eingezogen vor lauter Kritik, die da niedergeprasselt ist. Ich bezweifle einfach, ob die Schweizer Fußballer die gleiche Mentalität haben wie die deutschen Spieler und dann einfach auf den Punkt genau da sind. Das Eröffnungsspiel gegen Costa Rica, das 4-2, hat erst diese Euphorie dann ausgelöst. Da war eine klare Linie, da waren konkrete Vorstellungen. Die Schweizer Mannschaft und ihr Umfeld macht im Moment noch einen verunsicherten Eindruck.
Könnte es ein Rezept sein, dass die Schweizer Mannschaft athletischer wird, also ins Fitnessstudio gehen wird in den nächsten Wochen?
Ja, wenn die Spieler natürlich innerhalb von 10 Wochen 20 Kilo zunehmen und 15 Zentimeter wachsen im Durchschnitt, dann wäre es vielleicht möglich, also ist nicht aufzuholen, diese Athletik. Die Schweizer Mannschaft lebt davon, dass es eine kompakt spielende Mannschaft ist, dass sie spielerisch ihre Vorteile nützt. Die Athletik, da ist man einfach unterlegen und das kam auch gestern ganz deutlich zum Ausdruck. Die Deutschen haben mit viel mehr Power gespielt. Beim engen Fußball heute, da sind Zweikämpfe einfach wichtig und da haben die Schweizer ganz bestimmte Nachteile.
Sie sagen es, die Schweizer können ja Fußball spielen, kamen an der WM in den Achtelfinal. Viele Spieler spielen in guten ausländischen Ligen mit. Warum können sie denn diese Leistungen jetzt in der Nationalmannschaft nicht bringen oder nicht abrufen?
Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass einfach nie eine Mannschaft 2-3 Spiele hintereinander gemacht hat. Das heißt, die gleiche Mannschaft. Es ist viel experimentiert worden. Man hat nach der Weltmeisterschaft zwar eine funktionierende Mannschaft gehabt, auch im Schnitt eigentlich jung. Man hat einen 40-Mann-Kader gebildet. Man hat immer wieder gewechselt. Man hat Spielern eine Chance gegeben. Vielleicht etwas übertrieben, statt dass man die Mannschaft entwickelt hätte, die dort zur Verfügung stand. Vielleicht hat hier und da auch ein bisschen Selbstüberschätzung eine Rolle gespielt. Freundschaftsspiele, die sind halt nie genau dasselbe wie dann irgendein ein Qualifikationsspiel. Heute hat man 4 bis 5 Spieler, von denen man sagen kann, dass sie am 7. Juni wahrscheinlich auf dem Platz stehen werden, aber wir haben ganz bestimmt am 7. Juni keine eingespielte Mannschaft.
Was ist denn jetzt zu tun? Die Mannschaft oder den Coach noch auf die Couch zum Psychologen schicken?
Na, ich denke nicht, dass das Heilmittel wäre. Ich denke nicht, dass da Psychologen irgendetwas bewirken können. Die Mannschaft muss einfach konzentriert bleiben. Man darf nicht völlig die Hoffnung jetzt verlieren nach diesem 0-4. Das war ein Weltklasse-Gegner, der erst noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt hat. Soweit ist die Schweizer Mannschaft einfach nicht. Das hat sich auch vor einem Jahr gezeigt. Da hat sich nichts verändert. Also die Schweizer Mannschaft hat sich auch nicht unbedingt entwickelt. Sie muss einfach ihren Zusammenhalt finden und muss wissen, dass sie nur als kompakte Mannschaft Erfolg haben kann, dass jeder für den anderen geht.
Informationen, Einschätzungen und Hoffnungen von Freddy Hunkeler.